Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema die Grenzen der Unwissenheit. Wir hatten uns in unseren letzten Podcasts sehr ausführlich mit der Natur und den Wirkweisen der sogenannten Unwissenheit, Ignorance, befasst. Und wir können nun mit all dem Wissen sehr schön übersehen und zusammenfassen, was diese Unwissenheit und damit unser gewöhnliches menschliches Leben eigentlich ist, woraus es besteht und wohin es geht, wohin es sich entwickelt. Denn wir erkennen, dass wir in unserer Unwissenheit oder unserem getrennten Wissen ein ständiger Strom von Wellen, Vibrationen und Kräften sind. Wellen, die von außen auf uns einströmen oder aus unserem Inneren in uns aufsteigen und die dann quasi eine Art Bewusstsein oder einen Bewusstseinsstoff formen. Einen Stoff, eine Substanz, die sich dann in mentaler Wahrnehmung, Denken oder Fühlen ausdrückt. Dieser Ausdruck wiederum findet nicht im luftleeren Raum, sondern in einem, man könnte sagen, Koordinatensystem statt, dessen Achsen oder Parameter wir als Raum und Zeit bezeichnen. Und da wir selbst in unserem gewöhnlichen Bewusstsein Teil dieser Matrix sind, nehmen wir Zeit als einen Fluss andauernder und ununterbrochener dynamischer Bewegung wahr und Raum als das objektive Feld, in dem unser sich entwickelndes Bewusstsein all dies erfährt. Wir als mentale Wesen bewegen uns in dieser Zeit, in diesem Raum voran und leben dabei ständig in dem, was wir Gegenwart nennen, im jeweiligen Augenblick oder Moment. Unser Gedächtnis hilft uns dabei, das, was wir hinter uns lassen, oder zumindest einen Teil davon, einen Teil unserer Erlebnisse und Erfahrungen zu bewahren, sozusagen abzuspeichern, damit sie nicht verloren gehen oder in der Vergangenheit verblassen und nach entschwinden. Und wir verwenden diese gespeicherten Informationen dann auch in der jeweiligen Gegenwart, in unserem Denken, in dem, was wir wollen, in unserem Handeln, um genau das zu sein, was wir gerade sind und in der Zukunft werden. All dieses Material, all diese verschiedenen Kräfte, Vibrationen, Eindrücke, all das, was wir im Laufe der Zeit an Erfahrungen gesammelt und angehäuft haben, fügen wir dann zu einer Art Gesamtbild zusammen. Wir nehmen all diese unzähligen kleinen Steine und verbinden sie durch die Wirkweisen von Wahrnehmung, Erinnerung, Intelligenz und Willen zu einem ganz besonderen, individuellen Puzzle. Und dieses mehr oder weniger fest zusammengeklebte Puzzle ist dann das, was wir eigenes Sein oder eigene Persönlichkeit nennen. Ein Sein und eine Persönlichkeit, die das ausdrückt, was sie ist, und die zu dem wird, was sie werden soll. Anders gesagt, die Gesamtheit all dieser Erfahrungen, das, was wir gewöhnlich als unser Bewusstsein bezeichnen, zentriert sich um einen Ich-Sinn, einen Ego-Sinn, der dann entsprechend dieser ausgewählten Ansammlung von Wellen, Kräften, Erfahrungen und abgespeicherten Erinnerungen auf all die unzähligen Berührungen seiner Umwelt antwortet. Und hier an dieser Stelle sehen wir, wie wichtig, wie unverzichtbar dieser Ego-Sinn, dieses Ego tatsächlich ist. Denn erst das Ego, diese Idee oder Wahrnehmung von Ich-Sein, gibt all dem, was wir sind, gibt all diesen Wellen, Strömungen, Erfahrungen, Erinnerungen überhaupt erst eine gewisse Kohärenz. Ohne es, ohne dieses Ego, wären wir, wäre all das nur ein Strom oder eine Masse von vorübergehenden Eindrücken, von Impressionen, die irgendwoher kommen und irgendwo hingehen. Es gäbe keine Wahrnehmung, keinen Eindruck von individueller Existenz. Mit diesem Ego aber gibt es einen Bezugspunkt, ein künstliches, konstruiertes Zentrum mentalen Bewusstseins, eine erste Idee von Ich Bin, von Ich-Sein. Anders formuliert, die Ich-Wahrnehmung auf der Ebene der dynamischen Lebenskraft und die Ich-Idee auf der Ebene des Mentals, des Denkens, formen oder bilden ein getrenntes und trennendes Ego. Eine Art Symbol für Selbstsein. Ein Symbol, ein Repräsentant, der das wirkliche Selbst, den in uns verborgenen Geist, Spirit, der unser wahres Wesen oder Sein, man könnte sagen, vorübergehend vertritt, der eine vorübergehende Pflicht in unserer Entwicklung erfüllt. Eine wesentliche Schlussfolgerung daraus ist, weil dies eben in der Natur der Dinge liegt, dass unser Oberflächenwesen, unsere Oberflächenpersönlichkeit oder Individualität immer auf sich selbst zentriert ist, also immer egozentrisch ist. Was immer wir uns auch manchmal einreden mögen oder einreden wollen, selbst Altruismus, also Selbstlosigkeit, Solidarität, Uneigennützigkeit, auch Opferbereitschaft, sind eine Form, in diesem Fall eine Art Ausdehnung von Ego. Und dies kann auch gar nicht anders sein. Denn, wie Sri Aurobindo es so schön formuliert, dieses Ego ist der Klappsplint, also der Bolzen, der die Bewegung des Rads unserer Natur zusammenhält. Ohne den unser ganzes äußeres Wesen, diese Ansammlung von Kräften, Energien, Strömungen, Erinnerungen, schlichtweg in seine Einzelteile zerfallen würde. Und deshalb muss dieser Zusammenhalt, dieser zentrale Knoten, andauern, bis etwas anderes an seine Stelle tritt. Bis das wahre Selbst, das spirituelle Sein oder Wesen nach vorne getreten ist. Ein Sein, ein Wesen, das alles zugleich ist. Das Rad, die Bewegung und das, was alles zusammenhält. Nun sind die Kräfte, Energien, Wellen, Erinnerungen, all die Formationen, die sich um unser Ego herum gruppieren und die sich in unserem gewöhnlichen Bewusstsein, in unserem Wachbewusstsein zeigen, das eine. Der ganze Rest, das, was wir nicht sehen oder vergessen haben, und das ist der weitaus größere Teil, ist das andere. Denn auch das, was wir selbst nicht aktiv verwenden, auch das, was wir nicht bewusst abspeichern, ist weiterhin da. Und es übt einen enormen Einfluss auf uns aus. Ein großer Teil dessen, was scheinbar vergangen und verloren ist, ein großer Teil der vielen äußeren Berührungen und Einflüsse, die wir nicht bewusst wahrgenommen oder verarbeitet haben, wurde von der Natur dazu genutzt, das, was wir sind, zu formen. Unser Dasein, unser individuelles Bewusstsein, unseren Charakter, unser Ich. Und ein noch größerer Teil all dessen, all der Dinge, die wir schon längst vergessen haben und deren Ursprung wir nicht oder nicht mehr kennen, ist eine Art riesiger Speicher. Ein Speicher, aus dem die Natur immer wieder schöpft und dessen Inhalt sie ebenfalls in uns und durch uns verwendet. Wir stehen dann unter dem falschen und irreführenden Eindruck, dass wir selbst der Handelnde sind, dass wir selbst dieses vermeintlich neue Material für unser Wirken kreieren und dann einsetzen. Tatsächlich aber fügen wir nur Dinge zusammen. Dinge, Energien, die in diesem fast unerschöpflichen Reservoir schon vorhanden sind. Dinge, die wir selbst vergessen haben, an die sich die Natur in uns jedoch erinnert. Und dies gilt nicht nur für all die Kräfte, Wellen, Energien, Berührungen und Erfahrungen in unserem jetzigen Leben, sondern auch für all das, was uns in einem früheren Dasein widerfahren ist. Jegliche Erfahrung, auch wenn sie für uns selbst längst entschwunden ist, hatte und hat immer noch ihren Sinn, ist ein Baustein unserer aktuellen und zukünftigen Existenz. Und nichts davon wird zurückgewiesen oder beiseite gelassen, solange es in irgendeiner Weise von Nutzen ist und sich nicht als Last oder Belastung für die Zukunft erweist. Wenn wir uns also nur nach dem beurteilen, wenn wir uns nur so sehen wie das, was wir gerade sind, was wir in unserem Oberflächenwesen, in unserem vordergründigen Ich-Sein verkörpern, dann wäre dies ausgesprochen trügerisch, schlichtweg falsch. Nur ein ganz geringer Teil dessen, was wir sind, zeigt sich uns, manifestiert sich in dem, was wir Person nennen. Der weitaus größte Teil der Ladung liegt unter der Wasseroberfläche, in einem dunklen oder nur sehr schlecht beleuchteten Schiffsraum, den wir Unterbewusstsein oder Unbewusstsein nennen. Wir sind bei weitem nicht nur das Oberdeck, der Saal, in dem die Musik spielt. Unsere gegenwärtige Persönlichkeit ist nur eine Schaumblase auf dem weiten und tiefen Ozean unserer Existenz. Wenn wir nun diese Persönlichkeit, dieses Schiff oder besser den Schiffsbauch etwas genauer unter die Lupe nehmen, wenn wir das Ganze ein wenig tiefer und differenzierter erkunden, dann nehmen wir in der Dunkelheit, in diesem Unbewusstsein und Unterbewusstsein, verschiedene, deutlich unterscheidbare Bereiche wahr. Denn wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch den Begriff Unterbewusstsein oder Unterbewusst verwenden, so meinen wir damit nicht nur das eigentliche Unterbewusstsein, sondern alles, was wir selbst nicht wahrnehmen, was aber irgendwie bewusst, also nicht vollkommen unbewusst, wie Materie ist. Und genau dies umfasst noch einen anderen riesigen Bereich, den wir in unsere Betrachtungen mit einbeziehen müssen und den wir schon eingehend betrachtet und ausgelotet haben, nämlich das, was wir mit dem Begriff subliminal oder subliminales Selbst bezeichnen. Tatsächlich ist das, was wir Person, was wir Ich nennen, unser Ego, wir selbst, nur ein kleiner Aufbau, fast etwas Künstliches, Spielzeugartiges, das sich wie die Spitze eines Eisbergs über unser tiefes und weites inneres Wesen erhebt und aus dem Wasser ragt. Die Kirchturmspitze oder Kuppel eines inneren Mentals, eines inneren Vitals, eines subtil-physischen, deren Erfahrungsschatz und Erfahrungsmöglichkeiten erheblich größer sind als wir uns dies in unserem gewöhnlichen Mental, in unserem Oberflächenbewusstsein vorstellen können. Oder anders gesagt, dieses verborgene Selbst, dieses verborgene Bewusstsein ist unser tatsächliches oder besser gesagt tatsächlich ganzes Wesen. Alle Berührungen, die uns erreichen, alle Kontakte mit der Welt, den Dingen, mit allen nur möglichen Kräften und Energien, treten in dieses tiefere und weitere Bewusstsein ein und werden dort wahrgenommen, verarbeitet und gespeichert. Was wir mit unserem gewöhnlichen äußeren Bewusstsein wahrnehmen, woran wir uns mit unserem Wachbewusstsein erinnern, was unser oberflächliches Gedächtnis meist nur bruchstückhaft abspeichert, ist nur ein sehr geringer Teil davon. Und nicht nur das, denn wir können in unserem gewöhnlichen Wachbewusstsein diese wenigen Einzelteile, diese verstreuten und unvollständigen Mosaiksteine, auch nur sehr unkoordiniert und fehlerhaft verarbeiten. Wir können nur das in ein zusammenhängendes, sinnvolles Bild formen, was unsere ausgebildete, stets dazu lernende Intelligenz und unser Mental erfassen kann, aus dem es irgendeinen Sinn oder Sinnzusammenhang bilden kann. Die Intelligenz, die Auffassungsgabe unseres inneren Wesens benötigt keine Ausbildung, benötigt kein Wachsen oder Dazulernen. Sie bewahrt die exakte und vollständige Form aller Wahrnehmungen und Erinnerungen, die richtige Beziehung dieser Wahrnehmungen untereinander und zu anderen universalen Bewegungen, und sie erfasst oder besitzt auf unmittelbare Weise, also ohne eine Art Denk- oder Einordnungsprozess, die tatsächliche Bedeutung all dieser Dinge. Und ebenso wesentlich, die Wahrnehmungsfähigkeit unseres inneren Wesens umfasst einen viel weiteren, umfassenderen Bereich, einen viel größeren Raum. Wir sind nicht mehr auf das beschränkt, was wir in unserem gewöhnlichen Wachbewusstsein, also über unsere äußeren Sinne, erfahren, sondern uns stehen dort andere, subtile Sinne zur Verfügung. Sinne, die nicht an einen bestimmten Ort oder an eine bestimmte Zeit gebunden sind, die telepathisch wirken, die in universale Felder mit ihren Bewegungen und Kräften greifen. Und wenn wir all dies, das, was wir sind und in der Welt geschieht, wirklich aus diesem inneren Bewusstsein heraus betrachten, dann werden wir feststellen, dass die Wahrnehmung, der Wille, die dynamische Kraft des inneren Wesens, individuell wie auch universal, tatsächlich hinter allem stehen, was wir im Äußeren sehen oder beobachten, dass sie hinter allem uns im äußeren bewussten Werden stehen. Und wir erkennen, dass dieses Äußere nur ein kleiner Teil der hinter dem Vorhang verborgenen Bewegungen und Bestrebungen ist. Eben genau der Teil, der es, sozusagen mit Erfolg, bis zur Oberfläche schafft. Zur Oberfläche unseres eigenen Lebens, zur Oberfläche des Lebens der Menschheit, zur Oberfläche des gesamten Daseins des materiellen Universums. Der erste Schritt zu einem wirklichen Selbstwissen ist das Wissen um unser inneres Wesen, um all das, was es ist und aus dem universalen Stoff repräsentiert. Erst dann können wir, nach und nach, bewusst darauf einwirken. Wir Menschen, wir als Individuen, besitzen neben unserer Oberflächenperson also auch eine erheblich weitere und tiefere subliminale Identität. Und wenn wir nun noch das große Reservoir an tatsächlich Unterbewusstem und darüber hinaus die Ebenen und Welten hinzunehmen, die wir als überbewusst bezeichnen, dann sehen wir sehr klar, dass all das, was wir sind, unser gesamtes Material, unsere Wahrnehmungen, Erinnerungen, unsere Willensimpulse und Errungenschaften, dass das, was wir Intelligenz nennen, eine ganz bestimmte Auswahl aus dem großen Ganzen, aus eben diesen inneren, unbewussten und überbewussten Welten ist. Unser gewöhnliches Ich, unser Ego, wird in dieser Gesamtschau immer kleiner, ist nur eine fast schon winzige, oberflächliche Formation, ein vorübergehendes, vergängliches Gebilde aus diesem sozusagen universalen Bewusstsein, aus dieser universalen Selbsterfahrung. Wir sind eine kleine oder manchmal auch etwas größere Welle auf dem weiten und tiefen Ozean unseres eigentlichen Selbstseins und des gesamten Universums. Wie weit und wie tief ist nun dieser Ozean? Können wir, wenn wir dort eintauchen, die Grenzen ausloten? Und was ist die eigentliche, grundlegende Natur dieses Meeres, dieser subliminalen, unterbewussten und überbewussten Ebenen? Wenden wir uns zunächst dem eigentlichen Unterbewusstsein zu. Wo beginnt und wo endet es? Und welchen Bezug hat es zu unserem Oberflächenwesen und auch zu unserem inneren, subliminalen Wesen? Wenn wir, und das ist uns in gewisser Weise am nächsten, unseren Körper betrachten, dann scheint es zunächst einmal so, dass wir uns dieses Körpers bewusst sind. Wir spüren ihn sehr unmittelbar, und wir sind mit diesem Körper, unserem physischen Leben, auch weitestgehend identifiziert. Und doch haben wir keine Ahnung, was tatsächlich in ihm vorgeht. Wir nehmen das eine oder andere über unsere mentalen Sinne wahr. Wir sehen, dass sich der Arm bewegt. Wir hören oder spüren ab und zu den Herzschlag. Wir fühlen, wie Lebenskraft durch uns fließt. Doch fast alle Vorgänge im Körper, alle Operationen, die unsere Organe ununterbrochen durchführen, finden im Verborgenen, finden unterbewusst statt. Tatsächlich nehmen wir meist nur dann etwas wahr, wenn etwas nicht stimmt. Wenn wir krank sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir irgendeine Störung spüren oder wenn der Körper eine besondere Befriedigung erfährt. Das ganz Normale, das tägliche Gesundsein, der regelmäßige Rhythmus, die unzähligen physischen Abläufe, die uns sozusagen leben lassen, treten in aller Regel nicht in unser Bewusstsein. Und weil dies so ist, gehen wir davon aus, dass dieser Bereich, dieser vital-physische Anteil in uns, sich all dieser Dinge, dieser vielen Vorgänge und Operationen, ebenfalls nicht bewusst ist. Wir glauben, dass dieser Teil oder diese Ebene genauso unbewusst oder unterbewusst ist wie etwa in der Pflanze oder noch unausgeformt, unvollständig wie in den frühen animalischen Lebensformen. Und wir sind davon überzeugt, dass dieses vital-physische, dass diese Körperregungen und Bewegungen nur insoweit bewusst sind oder uns bewusst werden, wie sie unser Mental, unser Denken erfassen kann oder wie unsere Intelligenz, unser Verstand sie beobachtet. Wir spüren ein mehr oder weniger regelmäßiges Pochen in der Höhe von etwas, das wir Brust nennen, und unser Mental nimmt dies dann als Herzschlag wahr. Das Pochen selbst halten wir für unbewusst. Nur der zweite Teil, der Vorgang dieser mentalen Wahrnehmung und Einordnung, ist für uns etwas Bewusstes. Genau dies, diese Vorstellung, dass Bewusstsein immer in irgendeiner Weise mit unserem Mental verknüpft sein muss, ist allerdings irreführend. Ist unserer besonderen Konstellation Menschsein, mentales Wesensein geschuldet. Denn in uns, im Menschen, identifiziert sich das Mental in gewisser Weise mit den Regungen und Bewegungen unseres physischen Lebens und verbindet sie so mit seinem eigenen Wirkungsraum, mit seiner eigenen, eigentlich nicht physischen und auch nicht vitalen Ebene. Und so erscheint uns alles irgendwie mental zu sein. Oder nur dann zu existieren oder bewusst zu existieren, wenn es sich in irgendeiner Weise im Mental zeigt oder abbildet. Wenn wir uns allerdings, was für uns Menschen als mentale Wesen naturgemäß nicht so ganz einfach ist, von dieser mentalen Wahrnehmung lösen, wenn wir in ein Bewusstsein eintreten, in dem das Mental wirklich nur der Zeuge und nicht mit den anderen Ebenen verbunden ist, wenn wir also in den mentalen Purusha eintreten, dann können wir sehen und konkret wahrnehmen, dass auch die vitalen und physischen Anteile in uns ein eigenes, auf einer ganz anderen Wirkweise beruhendes Bewusstsein haben. Ein Bewusstsein, das nicht mehr ganz so unbewusst oder unterbewusst ist wie im Stein, in der Pflanze oder im frühen animalischen Leben, sondern das, weil wir Menschen Teil einer fortgeschritteneren Evolution sind, in bestimmter Weise mentalisiert ist. Anders gesagt, es gibt in uns, im Menschen, auch in diesen Ebenen eine Art eingeschlossenes, eingerolltes, aber doch aktives Mental. Keine klare, organisierte Selbstbewusstheit, sondern eine Art Wahrnehmung von Aktion und Reaktion, von Impuls und Begehren, von Bedürfnissen und Notwendigkeiten, die uns die Natur auferlegt. Wie etwa Hunger, bestimmte Instinkte, Schmerz, Gleichgültigkeit oder Gefühllosigkeit, Tamas, oder alle möglichen Formen von Reizen und Genuss. Und da all diese Dinge in uns, in unserem gewöhnlichen menschlichen Bewusstsein, eher dunkel, begrenzt, oft, wenn nicht sogar meist, automatisch sind, können wir sie als submental oder untermental bezeichnen, nicht aber als unterbewusst. Denn wenn wir, wie eben beschrieben, diese Regungen und Bewegungen aus einem wirklichen Zeugenbewusstsein heraus beobachten, dann stellen wir fest, dass diese ganz und gar nicht unterbewusst, sondern vielmehr ein bestimmter Modus, eine bestimmte Schwingung oder Wellenlänge von Bewusstsein sind. Und dieses Bewusstsein hat, vollkommen unabhängig von jeder Form von mentaler Wahrnehmung oder Einwirkung, seine eigene Wirkweise, seine eigenen, ganz bestimmten Reaktionen auf Berührungen und Kontakte, seine eigene Sensibilität, seine eigene Kraft zu spüren und zu fühlen. Das tatsächliche, das eigentliche Unterbewusstsein ist etwas vollkommen anderes. Es ist, wenn man es so ausdrücken will, das Unbewusste, das ewige, unendliche Meer des Unbewusstseins, das an seinen eigenen Grenzen zu vibrieren beginnt. An den Grenzen des Bewusstwerdens, des Bewusstseins. Anders gesagt, das Unbewusstsein sendet aus sich selbst heraus bestimmte Regungen, Impulse, die dort, an der Grenze zur bewussten Existenz, in bewussten Stoff umgewandelt werden. Und es verschluckt sozusagen, im Gegenzug, vereinzelte, aus ihrem Kontext gelöste Eindrücke vergangenen Seins, vergangener Erfahrung, die dann dort, an dieser Schwelle, an diesem Ereignishorizont des schwarzen Loches, als eine Art keimender Samen für unbewusste oder dann unterbewusste Gewohnheiten wieder ins Oberflächenbewusstsein treten. Oft chaotisch, oft überflüssig, bisweilen auch gefährlich. In Träumen, in mechanischen, sich ständig wiederholenden Aktionen und Reaktionen, in Impulsen und Motivkräften, die sich im Dunklen verlieren und die wir nicht bis zu ihrem Ursprung nachverfolgen können, in mentalen, vitalen und physischen Störungen oder einer tiefen, nicht nachvollziehbaren Unruhe, in obskuren und stummen automatischen Zwängen und Notwendigkeiten, in den dunkelsten und undurchsichtigsten Teilen unseres Wesens. Und ähnlich wie diese submentalen, aber nicht im eigentlichen Sinne unterbewussten Ebenen, so sind auch, wir hatten das schon gesehen, die inneren subliminalen Ebenen, die inneren mentalen, vitalen und subtil-physischen Bereiche, nicht dem tatsächlichen Unterbewusstsein zuzurechnen. Denn sie sind nur insoweit unterbewusst, als dass sie hinter einem Schleier arbeiten, sich in unserem Oberflächenbewusstsein nicht oder nur selten und unvollständig zeigen. Die subliminalen Ebenen und Wesensteile sind, in all dem, was wir inzwischen über sie wissen, eher intrabewusst, innenbewusst oder auch zirkumbewusst, also umgebungs- oder universalbewusst. Und wenn wir dann noch beginnen, die verschiedenen Schichten oder Stadien zu differenzieren, die wir durchschreiten, wenn wir nach innen in dieses subliminale Bewusstsein treten, und wenn wir dann jedes dieser Stadien mit dem Zustand des tatsächlichen Unterbewusstseins abgleichen, dann stellen wir ohne Frage fest, dass selbst die dunkelsten und unbewusstesten Schichten, die wir dabei durchlaufen, immer noch Formen von Unwissenheit sind, von vermindertem oder verschleiertem Bewusstsein und eben nicht Unterbewusstsein. Sri Aurobindo beschreibt diese sogenannten Intermediate Zones, diese Zwischenzonen, sehr klar und detailliert im Savitri-Kanto The Entry into the Inner Countries und warnt vor den Gefahren recht eindringlich in den Letters on Yoga. Aber was immer sie auch sind, diese Bereiche haben nicht die geringste Verwandtschaft mit den Regionen der Inconscience, des Unbewusstseins und seinem quasi träumenden Saum, dem Unterbewusstsein. Wir halten also an dieser Stelle noch einmal in etwas differenzierterer Form fest, dass das, was wir Ich nennen, unsere Persönlichkeit, aus drei oder je nach Zuordnung auch vier verschiedenen Elementen oder Bereichen besteht. Aus dem eben beschriebenen Submentalen sowie dem Unterbewussten, die unsere materielle Basis bilden und einen großen Teil unseres Körpers und Lebens formen. Aus den subliminalen Ebenen, die das innere Wesen, also das innere Mental, das innere Vital und das subtil-physische umfassen, und die von der Seele oder der seelischen Entität gestützt werden, und aus dem, was wir als Wachbewusstsein bezeichnet haben. Unsere Oberflächenmentalität, unser gewöhnliches Ich-Sein, die das Unterbewusstsein und die inneren subliminalen Ebenen quasi nach oben bzw. nach vorne werfen, als eine Art Welle aus ihrem eigenen tiefen und weiten Ozean. All dies ist schon sehr viel, sehr umfangreich, ein fast endloses Feld von Selbstentdeckung und Bewusstseinsabenteuer. Doch es ist bei weitem noch nicht alles. Denn es gibt, wir hatten es schon angedeutet, nicht nur etwas in uns, unter uns und an unserer Oberfläche, sondern auch über uns. Und auch dies ist ein Teil von uns, ist wir selbst, auch wenn wir davon nur sehr wenig oder gar nichts wissen. Denn nur selten, wenn überhaupt, öffnet sich in unserem gewöhnlichen Bewusstsein die dichte Wolken- oder Hochnebeldecke, die uns von der Wahrnehmung dieser überbewussten Regionen trennt, die uns trennt von der tatsächlichen höchsten Wirklichkeit, die all die anderen Ebenen trägt, erhält und gleichzeitig überragt. Wir Menschen nennen diese höchste Wirklichkeit sehr vage und unbestimmt Gott, Geist, Spirit oder Überseele. Unser eigentliches Ziel, das durch die vielen überbewussten Ebenen und Welten des Lichts ab und zu uns hindurch scheint. Nehmen wir also diese Ebene noch hinzu, dann ist unsere Existenz, unser Dasein ein Überbewusstsein auf der einen und ein Unterbewusstsein und Unbewusstsein auf der anderen Seite, die gemeinsam ein inneres, von der Seele gestütztes Subliminal und unser Oberflächenwesen überspannen und umspannen. Beide Hemisphären sind unserem gewöhnlichen Wesen in jeder Beziehung unbekannt, sind unerreichbar, nicht ansprechbar. Wenn sich unser Bewusstsein und damit unser Wissen jedoch weitet, dann sehen wir, was dieses überbewusste Etwas, dieser Geist, diese Überseele ist. Wir erkennen darin unser höchstes, tiefstes, weitestes Selbst, eine Sein-Bewusstsein-Seligkeit, Satchitananda, die uns selbst und die gesamte Welt kreiert, spirituell, supramental, wahrheitsbewusst, grenzenlos, durch die Macht eines Wissens und Willens, die eins sind. Es ist das wahre, wirkliche Sein, der höchste Herr und Schöpfer, der in Form des kosmischen Selbstes in das Unbewusstsein hinabgestiegen ist und sich dort, hier in dieser Welt, in Mental, Leben und Körper verkleidet. Ein kosmisches Selbst, das sich in dieser unterbewussten Existenz durch den unfehlbaren supramentalen Willen, durch das unfehlbare supramentale Wissen ausarbeitet und aus dem Unbewusstsein aufsteigt. Das mit demselben supramentalen Wissen und Willen das innere Wesen, die subliminalen Welten und Ebenen formt und darin wirkt, und dass daraus unsere Oberflächenexistenz, unsere Oberflächenpersönlichkeit hervorbringt, das im Verborgenen in diesem Oberflächenwesen wohnt und all seine blinden und tastenden Schritte in diesem höchsten Licht, in dieser vollkommenen Führung und Meisterschaft überschaut. Wenn das Subliminal und das Unterbewusstsein das große tiefe Meer sind, aus dem sich alles erhebt, aus dem alles nach außen dringt, dann ist das Überbewusstsein der Äther, ein Äther, der das Meer und seine Wellen formt, aus dem diese entspringen, der all dies in sich enthält, es überragt und bewohnt, und der jede Bewegung, jede Regung des Ozeans und seiner Wellen bestimmt. Dort und nur dort in diesem Äther werden wir uns unseres Selbstes und unseres Geistes, unseres Spirits, wirklich und eigentlich bewusst. Auch wenn es sich in einem stillen Mental oder in der Wahrnehmung des innersten Wesens in uns spiegeln kann. Und deshalb können wir nur dann in den tatsächlich höchsten Zustand von Wissen und Erfahrung gelangen, wenn wir durch einen Aufstieg in diesen überbewussten Äther eintreten. In unserem gewöhnlichen Bewusstsein, in unserem Oberflächendasein, sind wir uns dieses Äthers, dieser höheren Ebenen, nicht bewusst. Wir nehmen Existenz, Dasein, als ein Werden in der Zeit wahr. Und da wir unsere ganze Vergangenheit nicht kennen und unsere Zukunft nicht wissen, denken wir, dass wir durch unsere Geburt in diesem aktuellen Körper in die Existenz getreten sind und mit dem Tod dieses Körpers wieder aus ihr heraustreten. Dies ist auch durchaus zutreffend, allerdings nur, was unser physisches Wesen anbelangt. Unser physisches Mental, unser physisches Vital und unseren materiellen Körper. Denn diese werden in der Tat bei unserer Geburt geformt und durch unseren sogenannten Tod aufgelöst. Es gibt jedoch noch ein viel umfassenderes, tieferes Werden in der Zeit. Denn wir hatten gesehen, dass das wirkliche Selbst, die wirkliche Existenz im Kosmischen, im Universalen, etwas Überbewusstes ist. Ein Überbewusstes jenseits von Zeit, das zu unserem subliminalen Selbst in der Zeit wird. Und dass es dieses subliminale Selbst ist, das unsere kurzlebige äußere Person aus sich hervorbringt, wie eine Welle aus dem Ozean. In anderen Worten, während Othello, die Figur im Spiel, auf der Bühne stirbt, lebt der Schauspieler, der die Rolle von Othello angenommen hat, weiter. Unser wahres Selbst im Werden, unser wirkliches Werden in der Zeit, ist also das Leben, das Dasein des Schauspielers, nicht das der Rolle. Es reicht weit zurück in eine Vergangenheit, die uns verborgen ist, und es setzt sich fort, wenn das aktuelle Theaterstück beendet ist. Unser überbewusstes Selbst, unser transzendentes Selbst ist ewig, ewig jenseits von Zeit. Und unser subliminales Selbst, unser kosmisches Selbst, das aus dem anderen hervorgegangen ist, ist ewig in der Zeit als grenzenloses Feld aller auch nur denkbaren Rollen und Erfahrungen. Und solange wir in der Wahrnehmung unserer gegenwärtigen Rolle fixiert sind, solange wir unsere tatsächliche Vergangenheit und auch unsere Zukunft, die all die verschiedenen Stränge und Erfahrungen zusammenführt, erklärt und rechtfertigt, nicht kennen, leben wir in vollkommener Unwissenheit, in einer sehr begrenzenden und, mangels Sinnhaftigkeit, auch in einer ausgesprochen frustrierenden. Doch selbst dies ist nicht einmal, wenn man es so ausdrücken will, der Gipfel oder das Ende unserer Unwissenheit. Denn wir sind nicht nur unwissend in der Zeit, sondern auch im Raum. Nicht nur unser überbewusstes und subliminales Selbst verschleiert sich vor uns, sondern auch all das, was um uns herum ist, was in der Welt, in der wir leben, tatsächlich geschieht. Wir nehmen all die Energien und Kräfte, die ununterbrochen auf uns einwirken und durch uns auf andere einwirken, nicht wahr. Und das ist sozusagen das Siegel auf diesem Vorhang, wir nehmen uns von all dem, von der Welt, von anderen Menschen, als getrennt wahr. Und zwar deshalb, weil alles andere eben etwas anderes ist. Etwas anderes als wir, als unser individuelles Gebilde, als unser Ego. So betrachten wir auch unser überbewusstes Selbst als etwas anderes, als etwas, was außerhalb, was jenseits von uns ist. Und manchmal, das ist das, was alle Religionen tun, machen wir es zu einem transzendenten Gott, zum Heiligen Geist, jenseits aller Schöpfung, jenseits des Schöpfergottes, jenseits des Universalen. Und diese Wahrnehmung, gilt ebenso für unser subliminales Selbst. Denn wenn wir uns unseres subliminalen Selbstes gewahr werden, erscheint uns auch dieses zunächst als eine andere, größere Persönlichkeit, ein anderes, weiteres Bewusstsein, das uns führt und stützt. In der materiellen Welt, also was unser drittes Selbst, unsere Oberflächenperson betrifft, ist uns diese Sichtweise nur allzu vertraut. Wir empfinden nur unser eigenes Leben und unseren eigenen Körper als uns selbst. Diese kleine Seifenblase aus dem Schaum, der selbst nur ein dünner Saum auf einer Welle des tiefen, unendlichen Ozeans ist. Wenn wir nun in einem ersten Schritt der inneren Bewusstwerdung in unser inneres, subliminales Bewusstsein eintreten, dann beginnen wir zu spüren und konkret zu erfahren, dass dieses Bewusstsein, unser eigenes inneres Bewusstsein, in die kosmischen Ebenen übergeht, dass die Grenzen zwischen Individuellem und Universalem zu verschwimmen beginnen und sich schließlich auflösen. Und wenn wir in unser überbewusstes Selbst treten, dann stellen wir fest, dass die Welt nichts anderes ist als die Manifestation dieses Selbstes und dass alles in ihm das eine ist, dass alles in ihm unser Selbst ist. Wir sehen, dass es nur eine Materie gibt, dass diese Materie unteilbar ist und dass unser Körper ein Knoten in dieser einen Materie ist. Wir sehen, dass es nur ein Leben gibt, dass dieses Leben unteilbar ist und dass unser Leben ein Wirbel in diesem einen Leben ist. Wir sehen, dass es nur ein Mental gibt, dass dieses Mental unteilbar ist und dass unser Mental eine Art Radiostation in diesem einen Mental ist. Ein Sender und Empfänger, der Signale aufnimmt, formt oder übersetzt und sie verbreitet. Und wir sehen, dass es nur einen Geist, einen Spirit gibt, dass dieser Geist unteilbar ist und dass unser Geist ein Anteil davon ist. Als Seele in der Manifestation, als individuelles Sein, Jivatman, außerhalb der Manifestation. Was uns dieser Wahrnehmung, dieser Erkenntnis verschließt, ist unser gewöhnlicher Ich-Sinn, unser Ego-Sinn. Und deshalb ist das Ego, ganz offensichtlich der stärkste Knoten, der uns mit der Unwissenheit verbindet. So betrachten wir in unserer Unwissenheit uns selbst als einen kleinen, von anderen getrennten Körper und als ein Leben und ein Mental, die mit diesem Körper identifiziert sind, und die Welt, unsere Umgebung, als etwas, was wir nicht sind und mit dem wir irgendwie umgehen müssen, das wir auf die eine oder andere Weise nutzen oder benutzen müssen. Diese Wahrnehmung, die Identifikation mit diesem für uns vollkommen natürlichen Seinszustand, ist das, was wir im Yoga von Sri Aurobindo Ego nennen. Und das etwas ganz anderes ist als Egoismus. Es ist ein bestimmter Bewusstseinszustand, nicht mehr und nicht weniger und daher frei von jeder Wertung. Tatsächlich könnte man sagen, dass die eine bewusste Kraft sich in unzähligen Körpern, Leben und Mentalen konzentriert, die sich selbst wiederum um eine Seele zentrieren. Und weil wir Menschen, mit dieser Konzentration identifiziert sind, halten wir sie für uns selbst. Und folgerichtig betrachten wir alles andere als nicht wir selbst. Allein diese Identifikation, diese Begrenzung auf das, was wir uns selbst nennen, ist schon eine sehr erhebliche Einschränkung. Doch selbst dies, diese Konzentration von Bewusstsein, unsere eigene Mentalität, können wir nur dann wirklich kennen, wirklich wissen, wenn wir das wissen, was dahinter steht. Wenn wir uns des einen Mentals, des einen Lebens, der einen Materie bewusst sind. Wenn wir es also nicht nur denken, darüber philosophieren, sondern es wirklich schauen, konkret wahrnehmen. Denn unser kleines Mental-Leben-Körperkonstrukt und all unser Handeln und Wirken wird in jedem Augenblick durch dieses eine kosmische Mental, das eine kosmische Leben, die eine kosmische Materie bestimmt und beeinflusst. Ein schönes Beispiel, um uns dies zu vergegenwärtigen, ist vielleicht der sogenannte Zeitgeist, der sich in unseren Tagen immer schneller und häufiger zu verändern scheint. Sobald sich eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Ära wieder hinter den Vorhang zurückzieht, wenn das kosmische Mental diesen vorübergehenden Ausdruck seiner selbst wieder in sich hineinnimmt, dann denkt der einzelne Mensch anders, fühlt anders. Neue Ideen entstehen, ein neues Ideal breitet sich aus, mehr oder weniger gleichzeitig, in den Köpfen und Herzen vieler. Generation X tickt anders als Generation Y, Generation Z, die ab 1995 Geborenen, sind mit Generation Alpha, mit den Kindern, die nach 2012 geboren sind, nicht wirklich vergleichbar. Und schon jetzt ist Generation Beta aktiv, geboren ab ca. 2022 bis 2025. Wir leben also in einem großen Meer von kosmischem Bewusstsein. Und wir wissen davon nur das, was gerade an die Oberfläche gebracht wird, was in unsere gewöhnliche menschliche Mentalität aufsteigt und dort zu einem kohärenten Bild, zu einem vorübergehend stabilen Gebilde geformt wird. Dieses Meer, dieser Kosmos lebt in uns, denkt in uns, formt sich in uns und durch uns. Und wir stellen uns, lustigerweise, vor, dass wir selbst es sind, die denken, die leben, die werden und die das alles für sich selbst tun. Unsere anderen Selbste kennen wir nicht, weder unser Zeitloses noch unser Überbewusstes und ebenso wenig unser Subliminales und Unterbewusstes. Und nun können wir zu dieser Sammlung auch noch unser universales Selbst hinzufügen. Im Grunde ist das Einzige, was uns in dieser vollkommenen Unwissenheit in gewisser Weise rettet, der darin enthaltene, unwiderstehliche Impuls, das ewige, der Unwissenheit innewohnende Gesetz, das nach Bewusstwerdung strebt, nach Selbstbesitz und Selbstwissen, bis hin zur vollkommenen Verwirklichung. Und glücklicherweise ist es genau dies, eine vielfältige Unwissenheit, die ein alles umarmendes Wissen werden will, was das menschliche Bewusstsein ausmacht, sozusagen definiert, und das damit den Weg und das Schicksal all dessen, was Mensch ist, was mentales Wesen ist, unfehlbar bestimmt. Eine begrenzte, auf Teilung und Getrenntheit beruhende Wahrnehmung, die zu einem integralen Bewusstsein, zu integralem Wissen werden will. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Der Ursprung der Unwissenheit. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.